Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Ab dem Sonntag wird es kühler, der Idealzeitpunkt für dich, neue Bücher zu lesen. DRS 1 präsentiert jetzt Bücher aus Indien und in einem Buch geht es ums Geld und um die Frage, was würdet ihr alles machen fürs liebe Geld? Oder wie weit würdet ihr gehen? Würdet ihr eine Freundschaft aufs Spiel setzen? Mag dem lieben Geld. Der Roman «Der letzte Mann im Turm» spielt in der indischen Metropole Mumbai und ist spannend wie ein Krimi. Esther Schneider hat das Buch, das jetzt neu rauskommt, schon gelesen und redet darüber mit einem Inder, der hier in der Schweiz lebt.
Was ich muss sagen, willkommen im Buchzeichen auf DRS 1. Sie sind Inder und Schweizer. Sie sind in Indien geboren, in der Schweiz aufgewachsen und leben heute in Zürich. Sie haben aber beruflich immer noch viel mit Indien zu tun. Sie beraten Schweizer Firmen, die in Indien Geschäfte wollen. Was ist Mumbai für eine Stadt?
Mumbai, ja, das ist eine schwierige Frage zum Beantworten. Mumbai ist eigentlich eine Stadt, wo sie die ganze Welt an einem Ort versammelt gesehen, aber es ist eine Welt, die in vielem anders und reichhaltiger und voller ist, als was wir vielleicht normalerweise aus einer Stadt wie Zürich, Bern oder Basel kennen. Schlicht und einfach, weil es viel, viel, viel grösser ist und eine andere Kultur ist.
Wann sind Sie das letzte Mal zu Mumbai gewesen?
Im Mai. Ja.
Vielleicht noch ganz kurz, Mumbai, dem hat man früher Bombay gesagt. Ja. Wie sagen Sie?
Ich sage immer noch Bombay, ich kann mich nicht umgewöhnen. Es ist einfach so ein bisschen eine sentimentale und nostalgische Sache für mich.
Gut, gehen wir zu den Büchern, die wir hier auf dem Tisch haben. Es sind zwei Bücher aus Indien, die jetzt diese Tage in die Buchhandlungen kommen. Unser Hauptbuch, das heisst «Der letzte Mann im Turm» vom Bestseller-Autor Aravind Adiga. Und das zweite heisst «Mrs. Sengupta will hoch hinaus» vom Amit Chaudhry. Es sind zwei Bücher, die in Mumbai spielen, die zeigen, wie die Stadt sich rasant wandelt, sich verändert. Und das ist auch die Ausgangslage für die beiden Romane. Sie haben die beiden Bücher gelesen, Wasim Hussein. Ganz kurz, als Inder, der im Westen lebt, Ihren ersten Eindruck?
Mein erster Eindruck ist, dass die beiden Bücher so ein Gesellschaftsbild von der Gegenwart, wie sie sich heute in Mumbai oder Bombay und einigen anderen Städten in Indien darstellt, eben auch zeigen. Und insofern finde ich, dass das zwei sehr aufschlussreiche und gleichzeitig unterhaltsame Bücher sind.
Gut, dann steigen wir jetzt ein und hören die ersten paar Sätze aus dem Roman «Der letzte Mann im Turm».
Wenn Sie sich nach der Vishram Society erkundigen, wird man Ihnen als erstes sagen, diese sei Bukka. Anständig, absolut und untadelig Bukka. Es ist wichtig, das zu erwähnen, denn etwas an diesem Viertel, dem Zehennagel von Santa Cruz genannt Wagola, ist nicht ganz Bukka. Auf dem Stadtplan von Mumbai ist Wagola eine Ansammlung von nicht eindeutig zuzuordnenden Punkten, die sich krakengleich an die Unterseite des Flughafens klammert. Am Boden stellen sich die Krakenarme als Slums heraus, die sich rund um die Vishram Society ausbreiten.
Was ich muss sagen, da haben wir also mal den Ort, wo die Geschichte spielt. Es ist Vishram Society, eine ehrenhafte Wohnsiedlung. Es ist rund um den Ort, da haben wir gehört, sind Slums von Mumbai. Heute kostbarer Boden, weil es quasi mitten drin in Mumbai ist. Und in diesem Block wohnen mehrere Familien. Und diese Familien stehen im Zentrum von dem Roman. Es sind Mittelschichtsfamilien aus verschiedenen Religionen, verschiedenen Ethnien. Und der Aravind Adiga beschreibt auch ganz am Anfang, wie die Leute aussehen, was das für Leute sind.
Vishram ist wie die Menschen, die in diesem Gebäude leben. Mittelklasse bis ins Mark. Verbesserung oder Versagen, es ist zu keinem dieser Extreme fähig. Die Männer haben einen bescheidenen Schmierbauch, tragen karierte Polyesterhemden über weißen Bananiens, Unterhemden und halten ihr Haar kurz und geölt. Die älteren Frauen tragen Saris oder Röcke und die jüngeren Jeans. Alle zahlen Steuern, unterstützen Wohltätigkeitsorganisationen und geben bei regional- und landesweiten Wahlen ihre Stimme ab. Bombay beruht auf Menschen wie diesen. Kein Gebäude würde es wagen, über ihnen zusammenzustürzen. Nur ein kurzer Blick auf das abendliche Vishram, wenn auf dem Grundstück seine Bewohner plaudern und auf weißen Plastikstühlen sitzend sich mit der Times of India Luft zufächeln und man weiß, dass diese Hausgemeinschaft, was wohl, Bukka ist.
Was im Hussein kommt Ihnen das bekannt vor?
Das kommt mir sehr bekannt vor, einerseits aus der Gegenwart und wie auch aus der Vergangenheit, wo ich als kleiner Bub meine Grossmutter und andere Verwandte jeweils besucht habe. Und es tönt einfach wirklich sehr danach. Einfach guter Mittelstand. Eben alle ziehen sich ähnlich an, haben ähnliche Frisuren. Also man bewegt sich einfach unter seinesgleichen.
Es ist ja sehr witzig beschrieben. Der Aravind Adiga hat sehr viel Humor. Vielleicht müssen wir jetzt ganz kurz sagen, was denn eigentlich die Geschichte ist davon. Also die Bewohner, die hier zusammenleben, der beschreibt das im ersten Teil des Buches auch sehr farbig, oder? Wie die, was die für eine Beziehung haben untereinander. Die kommen eines Tages ein ziemlich überraschendes Angebot über. Ein reicher Bauunternehmer will nämlich das Grundstück kaufen und bietet den dreifachen Preis, wo sie sonst für die Wohnungen überkämen, an, aber er stellt eine Bedingung. Es müssen alle einverstanden sein und es müssen alle gleichzeitig ausziehen. Und jetzt kommt es natürlich dazu, dass nicht alle Bewohner gleich angewiesen sind aufs Geld und nicht alle wollen weg. Und jetzt wird es spannend, wie gehen die Bewohner um mit denen? Und es ist vor allem ein Lehrer, der nicht ausziehen will, der Master Chi, eine Hauptfigur in diesem Roman. Wie gehen die Leute jetzt mit dem um? Ja, wie bringt man jetzt den dazu, dass er auch den Vertrag unterschreibt und seine Wohnung verkauft? Hat der Plot für Sie eingeleuchtet?
Der hat für mich sehr eingeleuchtet, weil ich glaube, das ist ein Gesellschaftsbild, auch vom gegenwärtigen Indien. Und ich glaube, es zeigt einfach sehr eindrücklich, wie die Mehrheit der Leute Gelegenheit schmeckt, um ihr Leben von einem Tag auf den anderen massiv zu verbessern, im materiellen Sinn. Aber der Master G, der Alten, die Lehrer dort, das ist so ein prinzipientreuer Mensch, der niemals von seinen Prinzipien würde abrücken, ausser seine verstorbene Frau flüstert ihm das quasi aus dem Jenseits mal noch ein, wo er sich dann lässt erweichen, auf eine sehr, sehr herzige Art und Weise auch, wie ich finde. Und das zeigt eigentlich auch, ja, wie dann plötzlich eine Person oder vielleicht zwei, drei Personen dastehen, die sagen, nein, da machen wir nicht mit und quasi zu Querulanten werden.
Mich hat die Geschichte ein bisschen an den Roman vom Dürrematt erinnert, Besuch der alten Dame, weil hier geht es ja auch um so ein Angebot. Und auch der Roman ist sehr spannend, also fast ein bisschen wie ein Krimi. Wie er ausgeht, verraten wir nicht. Aber wir hören noch ganz kurz eine Stelle, wo die Leute untereinander diskutieren, wie sie sollen jetzt mit dem Angebot umgehen.
Ich rede von uns. Er macht aus guten Menschen schlechte Menschen, verändert unseren Charakter. Denn er will, dass wir die Sache mit Master G selbst in die Hand nehmen, sagte Kudwa. Und selbst das tun, was andere Bauherren in dieser Situation mit Männern wie ihm anstellen. Mrs. Puri runzelte die Stirn, als dächte sie über seine Worte nach. Aber es war zu spät.
Das ist die Situation, wo sie überlegt, ja, was machen wir jetzt mit dem Master G, der sich da einfach weigert und das Angebot von dem Bauunternehmen nicht annehmen will. In dem Buch, also wenn wir jetzt mal von der Geschichte ein bisschen weggehen, erfahrt man ganz viel über das Leben im heutigen Mumbai und ich möchte ein paar Themen aufgreifen, mit Ihnen darüber reden. Das Leben in einem Mietshaus unter Bedingungen, wo wir uns nicht vorstellen können, das erfahrt man da. Also man hat nur zweimal am Tag Wasser zum Beispiel, es ist sehr ringhörig, das Haus ist leicht am Zusammenbrechen, wegen dem Monsun, der jedes Jahr kommt und die Mauern aufweicht. Der Flüger fliegt nur einen Meter über dem Dach durch und macht einen Lärm. Also es sind nicht sehr paradiesische Zustände in diesem Wohnblock und gleich hängen die Leute dort dran. Wie realistisch ist es?
Es ist sehr realistisch und zwar die Leute, die leben ihr ganzes Leben schon dort und das ist ihr Zuhause. Und das andere, dass wir uns schon im Klaren sein müssen, dass Indien als Gesamt und Bombay somit auch eine andere wirtschaftliche Entwicklung hinter sich hat als wir. Die Industrialisierung in Indien passiert genau jetzt, wo wir miteinander reden. Und mitten in dieser Industrialisierung ist es natürlich klar, dass sich vieles verändert. Und das Wertesystem, in dem die Menschen dort drin leben, ist jetzt auch in Veränderung. Also tut das Buch sehr schön aufzeigen, woher das alles kommt und wie das bis jetzt war. Und plötzlich ist jetzt das sehr, sehr verlockende Angebot auf dem Tisch, dreimal den Marktpreis, unverschämt eigentlich, und der Baulöwe macht das ja nur, um einen Konkurrent auszustechen, um als der noch grosszügiger Bauunternehmer dazustehen. Und insofern ist das alles sehr realistisch. Ich habe solche Fälle persönlich auch schon gehört aus meinem Bekannten- und Verwandtenkreis, wie dann plötzlich alles über den Haufen gerührt wird und gestört wird.
Figuren, auch Stimmungen in diesem Buch, das beschreibt der Aravind Adiga, der Autor, mit wenigen Pinselstrichen. Also, und man ist gerade dort. Man schmeckt, man sieht und man nimmt auch die Leute wahr. Das hat mir sehr gefallen an dem Buch. Dass er gerade auch so eben die Hauptfigur, der alte Lehrer Master Chi, ehrhaft, unbestechlich, Gentleman, man sieht die Personen gerade vor sich. Und natürlich auch die anderen, so, mit ihren kleinen Schwächen, oder? Die Laster und so. Und ein Beispiel habe ich noch parat gemacht, das vom Verwalter von dem Wohnblock. Hören wir doch vielleicht kurz rein, wie der beschrieben ist.
Er war der faulste Verwalter, den sie je gehabt hatten. Was ihn zum besten Verwalter machte, den sie je gehabt hatten. Wenn es darum ging, Streitigkeiten zu schlichten, hörte Kothari beiden Parteien zu, nickte und kritzelte mitfühlende Bemerkungen auf irgendwelche Papierfetzen. Ihr Sohn musiziert spät abends und stört das gesamte Stockwerk. Nun, er ist Musiker, das stimmt. Kaum hatten die Streithähne sein Büro verlassen, warf er das Papier in den Abfallkorb. Gelobt sei Jesus, gelobt sei Allah, gelobt sei Sidi Vinayak etc. Die Menschen waren gezwungen, sich anzupassen. Ihre Streitigkeiten gerannen zu provisorischen Kompromissen. Und das Leben ging weiter.
Provisorische Kompromisse. Also der Autor bringt das da mit so einem kraftvollen Bild gut zum Ausdruck. Das ist jetzt genau so eine Stelle, wo ich mich frage, wie indisch ist das überhaupt? Ist das nicht einfach menschlich? Und dass jetzt der Kothari, der Abwart da, oder der Verwalter, die Ambition gar nicht erst hat, um einen Kompromiss finden oder eine Schlichtung zu machen, sondern er lässt beide Seiten an, die haben können Dampf ablassen und dann ist wieder alles in der Ordnung. Man hat den provisorischen Kompromiss selber gefunden, indem man Dampf abgelassen hat. Funktioniert eigentlich wunderbar.
Wir reden hier auf dieser Seite im Buchzeichen über das Buch «Der letzte Mann im Turm» vom indischen Bestsellerautor Aravind Adiga. Ich rede über das Buch mit meinem Gast, Wasim Hussein, gebürtigen Inder, der hier in der Schweiz lebt und mit Indien geschäftet. Mir ist ein Zitat geblieben, Wasim Hussein. Wir sind ohnmächtig Menschen in einer ohnmächtigen Stadt. Witze sind unsere einzige Waffe.
Ich finde das ja noch interessant, wenn man jetzt, wenn das Buch ist ja in Englisch geschrieben worden, aber wenn wir jetzt die deutschen Begriffe nehmen, ohnmächtig, ohne Macht. Und so fühlt sich heute jeder Inder und jede Inderin in vielen Belangen, insbesondere wenn es um ihr Verhältnis gegenüber der Obrigkeit geht. Und in Indien ist noch interessant, dass wir jetzt in dem Kontext über das reden. Es findet in Indien im Moment sehr, sehr starke Antikorruptionsbewegung statt in den Strassen von verschiedenen indischen Städten. Es hat einen langen Hungerstreik gegeben von jemandem, der so quasi die Fußstapfen von Gandhi getreten ist. Und das ist jetzt so eine Lichtgestalt wieder, wo den Menschen das Gefühl gibt, wir sind nicht ohne Macht. Wir sind ja immerhin die Bürgerinnen und Bürger von dem Land. Das ist unser Land. Es ist eine Demokratie. Wir sollten im Mittelpunkt stehen und nicht die Funktionäre vom Staat. Auf der anderen Seite, sehr, sehr lang, über Jahrzehnte, haben sich jetzt die Menschen in Indien darauf eingestellt, zum Teil eben auch mit einem Galgenhumor zu sagen, ja, in dem Fall, wir leben heute und heute ist es gut, heute lassen wir so ins Gute gehen, essen, trinken, schlafen und alles, was morgen ist, das sehen wir dann. Und da kann man ja gar nicht anders als irgendwo auch versuchen, lustig zu sein, weil sonst das Leben ja unerträglich würde.
Es ist interessant, dass Sie sagen, dass sich da jetzt etwas ändert, eben, dass man zum Beispiel gegen Korruption vorgehen will, weil der Autor beschreibt das auch wirklich sehr witzig, wie die Polizei korrupt ist, wie die Anwälte korrupt sind, Politiker korrupt sind. Warum jetzt der Wandel, der Wechsel?
Ich glaube, dass es viel mit der wirtschaftlichen Entwicklung von Indien zu tun hat. Die wirtschaftliche Entwicklung, die im Moment da läuft, und ich habe es vorhin erwähnt, mit der Industrialisierung auch, bringt viele Menschen, immer mehr und mehr Menschen in Indien, in einer Situation, wo sie nicht nur besser verdienen, sondern sich selber oder ihre Kinder besser ausbilden können. Also die Alphabetisierung und die Bildung nimmt zu. Das heisst, die Leute konsumieren wieder mehr Medien. du das? Und wenn man mehr Medien konsumiert und vorausgesetzt sind einigermaßen seriöse Medien, dann ist man besser informiert über Vorgänge in der Regierung und im Staat. Und man ist dann vielleicht auch besser informiert über die eigenen Rechte. Und das führt oder kann zu einer Situation führen, wo der gleiche Staat und die gleiche Regierung sich konfrontiert sieht mit einer Bevölkerung, die plötzlich nicht mehr sich abspeisen lässt, sondern sagt, nein, und wir wollen das jetzt ohne Schmiergeldzahlung haben, weil es unser gutes Recht ist.
Jetzt mal ganz ehrlich, wenn Sie Geschäftsleute aus der Schweiz beraten, sagen Sie Ihnen, dass es manchmal gleich hilfreich ist, wenn man ein bisschen schmiert?
Also ehrlicherweise muss ich das jedem von meinen Kunden sagen, dass das leider in Indien häufiger so ist, dass man ohne Schmiergeldzahlung nicht oder nur sehr, sehr träge an sein Ziel kommt. Aber gleichzeitig halte ich es für meine Aufgabe, meinen Kunden zu sagen, aber Sie selber werden sicher nicht irgendeinem indischen Beamten nur irgendeine halbe Rupie entgegenstrecken für einen Gefallen. Weil als Ausländer das in Indien machen wollen, das kann sehr verhängnisvoll sein. Wenn es absolut unumgänglich ist, dann muss man eine Inderin oder einen Inder auf das ansetzen, der genau weiss, wie das geht, und einen Buchhalter haben, der weiss, wo man das abbucht. Und alle wissen das, sogar das Steueramt weiss, dass das jetzt eine Schmiergeldzahlung war. Persönlich, ich habe Hoffnung, dass das irgendwann einmal vorbei sein wird, in dem Stil, wie es jetzt ist. Aber auch da müssen wir uns, glaube ich, nichts vormachen, dass Korruption existiert ja nicht nur in Indien, sondern auch in meiner anderen Heimat, Schweiz.
Ich möchte noch auf ein anderes Thema kommen, das in diesem Buch eine wichtige Rolle spielt. Das ist nämlich so die Goldgräberstimmung in dieser Stadt Mumbai. Also die Gesellschaft, die im Umbruch ist. Man hat irgendwie das Gefühl, es ist alles möglich. Das tut aber auch so natürlich Leute aufschwemmen, die sehr skrupellos sind, vorgehen. Wie erleben Sie das, wenn Sie in Mumbai sind?
Das viele Geld, das jetzt plötzlich da in Indien gemacht wird, die Goldgräberstimmung, das ist zum Schneiden. Also sie laufen durch Bombay durch und sie spüren förmlich das Geld, wie es da ihren Weg pflastert und in der Luft hängt. Und man hat das Gefühl, man muss nur die Hand ausstrecken und die Fuß zumachen und dann hat man schon eine Handvoll voller Geld oder Gold. Gut, natürlich ist es dann nicht immer so. Ich habe es mal probiert, das geht so einfach auch wieder nicht. So nur mit der Hand ausstrecken. Aber die Möglichkeiten sind heute dort einfach sehr vielfältig. Und man kann mit Gerissenheit, mit Klugheit, mit Bauernschleue auch, kann man heute in Indien ein materiell recht weit bringen. Und das, denke ich, ist etwas vom Faszinierendsten in der heutigen Zeit in dem Land und in der Stadt Bombay, wo in so einer Veränderung steckt und in dem Buch von Aravind Adiga so plastisch beschrieben worden ist.
Wobei es ja dann doch ganz, ganz, ganz wenige sind, die es dann auch wirklich schaffen. Und der Autor, das spürt man auch raus, oder, ist dem gegenüber auch ein bisschen kritisch eingestellt. Er sagt auch, je mehr, oder man spürt aus der Geschichte raus, je mehr Wohlstand, umso mehr Anonymität auch. Etwas, was ja in Indien ja schon ein bisschen anders ist als da, oder täusche ich mich?
Mal, Sie sind recht. Traditionell ist es natürlich schon so, in Indien, man lebt viel näher aufeinander und zusammen. Es gibt die gegenseitige Beobachtung, auch, die es immer gibt, die ja da in der Wohnsiedlung da auch sehr gut beschrieben ist in diesem Buch. Aber die Nähe, die fehlende Anonymität ist allmählich sich am zurückbilden, weil auch da wahrscheinlich wieder eine Erscheinung von mehr Wohlstand und mehr Bildung einem neue Sicherheiten gibt. Also in einer ökonomisch schwachen Gesellschaft, wie früher in Indien, hat man einander gehabt. Und heute hat man ein Bankkonto voller Geld und ein besseres Zuhause und teure Utensilien wie Uhren und Autos und so weiter. Und die fangen einem an, die Sicherheit zu geben, die bis dort auch nicht Menschen einem gegeben haben. Also mit anderen Worten, Indien macht heute eine Entwicklung durch, wo die Schweiz und viele andere europäische Länder vor einiger Zeit durchgemacht haben. Also man hat früher da einander mehr gehabt und heute hat man einander weniger. Dafür hat man ja materielle Sicherheiten und Gewissheiten.
Sie haben noch Verwandte in Indien, wenn Sie dort sind. Ist das anders als da in der Schweiz?
Ja, es ist insofern anders. Innerhalb der Familie lebt man schon noch sehr nah zusammen, vor allem emotional sehr nah zusammen. Man fühlt sich sehr verpflichtet und verbunden. Man sieht sich häufig. Aber was ich auch gemerkt habe, ist, auch in meiner Verwandtschaft, die Grösse des jeweiligen Haushalts wird tendenziell kleiner.
Das ist das Buchzeichen auf dieser Seite. Ich rede mit meinem Gast, Wasim Hussein, über zwei indische Romane, die diese Tage in die Läden kommen. Wir haben jetzt darüber geredet, über das Buch «Der letzte Mann im Turm» von Aravinda Diga. Wir haben noch ein zweites Buch da bei uns auf dem Tisch. Der Roman heisst «Mrs. Sengupta will hoch hinaus» von Amit Chaudhry. Spielt auch in Mumbai, ist eine Art Gesellschaftssatire. Der Autor macht sich lustig über Bollywood-Film- und Schlagerszenen. Im Zentrum stehen so, sagen wir mal, zwei Personen. Das eine ist der Sohn von einem berühmten indischen Sänger und Guru, Sänger von klassischer Musik. Und der Sohn, der muss eine grosse Familie ernähren und unterrichtet darum eine Frau von einem neureichen Geschäftsmann, der von einer Karriere als Sängerin träumt. Und der Sohn, der tut im Grunde genommen eine Art, kann man sagen, so ein bisschen seine Begabung, aber auch das Erbe von seinen Vorfahren verraten, weil er eben so mit dieser Frau so Bollywood-Songs einübt. Was sagt uns der Roman über das heutige Indien?
Ich glaube, der sagt uns über das heutige Indien, dass jede und jeder in diesem Land seine Stunde sucht. Also man sagt, jetzt bin ich dran. Und das ist eben auch so die ganze Spannung von dem bisherigen traditionellen Indien, wo man nur als Kollektiv hat können funktionieren. Und plötzlich kommt jetzt so eine Zeit, wo der Individualismus anfängt, einen Stellenwert zu bekommen. Und die Frau Sengupta versucht, ihre 15 individualistischen Minuten zu beanspruchen. Ich denke, dass die meisten Leute, egal ob in Indien oder da in der Schweiz oder sonst noch, von einer ähnlichen Sehnsucht manchmal auch getragen sind. Ja, wer bin ich denn? Was sieht man mich denn nicht? Und sie wird einfach auch gesehen und gehört werden und geliebt werden letztlich.
Also das Individuum, das wichtiger wird, hat noch ein anderes Thema in diesem Buch, das zentral ist, nämlich so ein bisschen der Verlust vom kulturellen Erbe, was jetzt in dem Fall die klassische indische Musik. Also was aus dem Westen kommt, ist gut, da wo von Indien traditionell überliefert wird, nicht.
Ja, und dort ist natürlich einerseits die ganze Bollywood-Kultur, die Bollywood-Musik, ist ja nur der westlichen Musik angelehnt. Also so, der Takt und das alles immer Viervierteltakt muss sein, die Instrumente. Aber auch in der Bollywood-Musik, in der neueren, kommen immer alte indische Instrumente auch zum Tragen. Und so gibt es so eine Fusion-Musik von alt und neu. Und auf der anderen Seite gibt es die alte, klassische indische Musik. Und in diesem Buch ist also da der Sohn, ironischerweise, ein junger Mensch, wo quasi sich profiliert als der Hüter von der guten alten indischen Wert und das sinnbildlich durch die klassische indische Musik. Und er findet das alles daneben. Ja, die ältere Generation rührt alles, was uns lieb und treu und wertvoll war, einmal über Bord. Und er wollte doch eigentlich nur in dem guten alten Indien können leben, wo man sich seinen Wert noch bewusst ist und nicht alles irgendwie da im Westen anheffen tut.
Spricht er Ihnen da ein bisschen aus dem Herz?
Er spricht mir ein bisschen aus dem Herz. Ich habe dort durch so zwei Seiten in mir drin. Ich liebe das Indien, wo jetzt modern wird, wo mehr Sachen erhältlich sind an Produkten, aber auch Möglichkeiten, mit Menschen zusammenzukommen. Gleichzeitig liebe ich auch das alte Indien, das mehr so das ländliche Indien, ja, also der Ochsenkarre und der Pflug auf dem Feld und dann läuft da dazu im Hintergrund schöne klassische indische Musik und man steht auf, wenn die Sonne aufgeht und geht schlafen, wenn die Sonne untergeht und dazwischen hat man noch ein bisschen Yoga gemacht. So.
Also das kommt ja auch in dem Roman, in beiden Büchern eigentlich immer noch vor. Also man hat einerseits so die ganz modernen Hochhäuser und dann in der gleichen Straße, wo die stehen, sieht man kleine Stände und Wasserbüffel, wo man laufen. Also etwas wahnsinnig Widersprüchliches.
Aber das ist im Jahr 2011 ist das indische Lifestyle in der Grossstadt. Der Lifestyle, dass man in einem Hochhaus, wo durchklimatisiert ist, wo man oft auch gar nicht merkt, dass man jetzt in Indien ist, weil dort auch mittlerweile nicht Inder arbeiten, also weisse Gesichter zum Teil auch, und man eigentlich hinter einem PC sitzt und in der Welt da E-Mails umeinander verschickt und beantwortet und telefoniert. Also sehr global geworden ist das Arbeitsumfeld. Und dann geht man aber für die Teepause oder für den Mittag, geht man dann geschwind runter vor das Haus und dann sind da die fliegenden Händler mit ihren verschiedenen Curries und Snacks und so weiter. Und dann ist man wieder so richtig im deftigen Indien. Und ist auch froh über das und über die halbe Stunde, die man dort verbringt. Nachher ist man wieder froh, wenn man in dem gebützelten Hochhaus ist und dort arbeitet und nicht in dieser Hitze und in dieser Feuchte von aussen.
Genau, und das Bild, das kommt mir eigentlich in beiden Romanen wirklich sehr gut gespiegelt über. Zum Schluss, was im Hussein nimmt es mich noch Wunder, würden Sie die beiden Bücher den Kunden, die mit Indien Geschäfte als Lektüren empfehlen?
Also wenn ich an Schweizer Unternehmer, an die Schweizer Unternehmerin denke, würde ich als erstes das Buch von Aravind Adiga empfehlen. Ich habe es jetzt in Englisch gelesen, der Titel heisst «Last Man in Tower». Ist von der Sprache her ist kein sehr schwieriges Englisch. Also ich lese halt Bücher gerne in der Originalsprache, wenn ich kann. Und das würde ich empfehlen. Und wenn man sich in Englisch halt nicht so wohl fühlt, dann gerne natürlich die deutsche Ausgabe.
Der letzte Mann im Turm.
Dann sicher auch das Buch von Amit Chaudhry, «Mrs. Engupta will hoch hinaus». Mir persönlich hat das Buch weniger zugesagt, nicht wegen der Geschichte, sondern einfach weniger wegen der Sprache, weil er hat eine andere Art zu schreiben, es sind einige Schachtelsätze drin und Einschübe und mehrere Gedankengänge in einen Satz eingepackt. Aber dennoch, Amit Chaudhry ist ein gefeierter Autor und ich glaube, dass er wirklich ein guter Autor ist. Er ist übrigens ein Multitalent, ist offenbar auch noch Musiker und gibt CDs raus und gibt Konzerte in aller Welt. Ja, also um Ihre Frage einfach und schnell zu beantworten, ich würde beide Bücher empfehlen.
Was im Hussein, danke vielmals für das Gespräch.
Zwei indische Romane, die jetzt neu in die Läden kommen. Esther Schneider hat mit dem Wasim Hussein geredet. Er ist Inder, der in der Schweiz lebt und zwischen der Schweiz und Indien vermittelt. Da nochmal die Angaben zu den beiden besprochenen Büchern. Der letzte Turm, der letzte Mann im Turm vom Bestsellerautor Aravind Adiga und Mrs. Sengupta will hoch hinaus vom Amit Chaudhry. Die Angaben findet ihr auch bei uns im Internet. Dort gibt es noch mehr Literatur, die ihr Wasim Hussein spannend, unterhaltend findet. Es sind indische Romane und Sachbücher.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.